Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Akademiemanager bei der Staufen AG. Wir bei Staufen sind davon überzeugt, dass in jedem Unternehmen ein noch besseres steckt. Heute zu Gast bei mir ist Esther Smart, Head of Lean Enterprise bei Recaro seit Oktober 2013. Recaro Aircraft Seating ist Lieferant von Premium-Flugzeugsitzen für führende Airlines mit über 2600 Mitarbeitenden. Zuvor war Esther Smart bei einem amerikanischen mittelständischen Unternehmen tätig, ein Weltmarktführer für Regler und Industrieheizelemente und hat dort ihre Lean-Ausbildung genossen. Ja, liebe Esther, wir kennen uns nun bereits seit einigen Jahren und daher freue ich mich umso mehr, unseren Zuhörern heute mal einen Blick hinter eure Kulissen zu ermöglichen und insbesondere mehr über deinen Alltag, dein Wirken, deine Herausforderungen als Head of Lean Enterprise erfahren zu dürfen. Esther, was macht denn ein Head of Lean Enterprise? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Ich sage immer gern, mal uns doch mal ein gedankliches Bild.
Ja, Janice, das ist ein interessanter Job. Ich bin funktional verantwortlich für alle Standorte von Recaro. Wir haben 5 Standorte weltweit. Treibe dort überall mit meinem Lean-Team vor Ort die Lean-Methoden vorwärts. Ich bin verantwortlich dafür, dass die richtigen Trainings und Methoden eingesetzt werden, dass wir zusammen auch die Standards entwickeln und uns dran halten. Das ist immer der schwierigste Part, ne? Wir entwickeln zusammen jedes Jahr das Lean Enterprise Programm, das umreißt, welche Aufgaben wir im nachfolgenden Jahr dann auch abarbeiten, jeweils an den Standorten. Ich koordiniere internationale Projekte. Der Fokus liegt immer darauf, die gleichen Inhalte zu haben, das gleiche Erscheinungsbild und die gleiche Vorgehensweise mit den entsprechenden kulturellen Eigenheiten an den Standorten.
Keine einfache Sache. Also 2014 hat Recaro ja schon das erste Lean-Projekt gestartet und du warst von Anfang an dabei. Was war denn der Grund für eure Entscheidung, das Unternehmen nach Lean-Prinzipien überhaupt neu auszurichten? Und vielleicht magst du uns auch erzählen, worum es in diesem ersten Projekt vor allem ging.
Ja, Recaro hatte ja schon vor meiner Zeit mit Lean gestartet, im Operations-Umfeld, Produktionsumfeld, ganz klassisch, wo man so anfängt, damit man das erlernen kann, und war da auch unheimlich erfolgreich. Und Ende 2013 hat die Geschäftsleitung entschieden, wir wollen die Transformation zum Lean Enterprise, wollen wirklich alle Bereiche, Kunden und Lieferanten eben auch einbeziehen. Das war hochspannend und der Treiber war auch die Kundenumfrage von 2013. Da hatten wir durchaus Rückmeldungen, dass wir im Design, in der Liefertreue, in der Qualität top sind, dass es aber eigentlich alles viel zu lange dauert. Und so das Thema Durchlaufzeit. Spannend war dann, wir haben nach einem Pilotprojekt gesucht in den ersten Analysewochen, wo denn die Tätigkeitsfelder liegen, war mir zusammen mit dem Staufenberater, der mir zur Seite stand, aufgefallen, dass wir doch ein sehr starkes Silo-Denken noch hatten in den indirekten Bereichen. Und unsere Frage war an uns selbst, wie kriegen wir das geknackt? Wie kriegen wir das hin? Und mir kam dann die Idee, die Durchlaufzeit könnten wir doch jetzt einfach mal um 50% reduzieren, weil mir kamen 60 Wochen unheimlich lang vor für so ein durchschnittliches Sitzmodell. Ich war allerdings auch ganz neu in der Luftfahrt. Ich wusste also nicht, welche Hürden vor mir stehen. Sonst hätte ich darüber vielleicht noch mal geschlafen. Ich habe das der Geschäftsleitung vorgeschlagen, am Wertstrom entlang wirklich die Durchlaufzeit bei einem Sitzmodell um 50% zu reduzieren. Und ausgegangen sind wir von 60 Wochen Durchlaufzeit. Heute sind wir 46% schneller. Wir sind bei 32 Wochen für dieses Sitzmodell, haben aber bereits 2015 angefangen, die ganzen Erkenntnisse, die Verbesserungen auf andere Sitzmodelle zu übertragen.
In anderen Worten, viel passiert. Verdammt viel passiert seither. Was würdest du denn sagen?
Sehr viel.
Ja, was würdest du denn sagen, ist das Besondere an einer Lean Enterprise? Welche Erfolge haben sich da für euch durch eingestellt? Und mal unter uns, Hand aufs Herz, Turbulenzen kommen ja selbst bei einem besten Piloten vor. Wenn ich es in Airline-Business-Sprache mal sage, was waren dabei die größten Herausforderungen für euch und wie habt ihr die auch erfolgreich gemeistert?
Und zunächst mal zu dem Thema Lean Enterprise. Was macht ein Lean Enterprise aus? Also ich sage immer, es ist ein holistischer Ansatz, der eben auch Lieferanten und Kunden einbezieht. Andere sagen End-to-End. Also für uns ganz wichtig, ein früherer Geschäftsführer von mir hat immer gesagt, es geht auch den Gärtner was an. So kann man es auch sehen. Also wirklich vom Lieferanten bis zum Kunden sollen alle einbezogen werden. Hinzu kommt, was vielleicht in Operations oftmals zu kurz kommt, ist eben ein grundlegender kultureller Wandel im Unternehmen. Wir haben jetzt seit 2018 auch schon Workshops mit Lieferanten zusammen gemacht, die sehr erfolgreich waren, haben denen geholfen, zum Beispiel in der Rüstzeitoptimierung, aber auch mit Kunden zusammen schon relativ früh auf dem Weg zum Lean Enterprise Workshops gemacht, namentlich hier zum Beispiel Airbus, wo wir auch ein ganz besonderes neues Sitzmodell zusammen dann vorwärts getrieben haben.
Klasse. Ich würde ganz gerne nochmal auf die administrativen Bereiche zurückkommen. Du hast eben erwähnt, dass ihr Lean-Methoden ja auch in administrativen Bereichen transferiert habt. Oder Werkzeuge müssen ja da auch in irgendeiner Form modifiziert werden, wenn ich jetzt mal eine andere Denke anwende als eben in den Produktionsbereichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Herausforderungen und der Umfang, den so ein Admin-Projekt mit sich bringt, nicht ohne ist. Kannst du das vielleicht anhand einem reellen Beispiel von euch so aus der Vergangenheit mal näher erklären oder ein bisschen berichten darüber?
Ja, also ich möchte mal vorausschicken, wenn man in die administrativen Bereiche geht, die Grundpfeiler bleiben die gleichen. Also Verschwendung eliminieren und reduzieren, alles in den Fluss bringen, Pull-Prinzipien einführen. Wenn man diese Gedankenwelt verinnerlicht hat, findet man auch die richtigen Ansatzpunkte. Nichtsdestotrotz kann man die Methoden, die Tools nicht eins zu eins transferieren. Ich suche mir jetzt mal eher ein einfaches Beispiel raus, wo wir es gemacht haben. Wir haben ja in der Produktionswelt Kanban-Systeme. Die sind auch jedem bekannt. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wir haben dann überlegt, wo können wir diese Methode, also wir sind umgekehrt rangegangen, sinnvoll in administrativen Bereichen einsetzen. Dazu muss man wissen, bei Recaro war es vor wenigen Jahren noch üblich, dass alle Bereiche und Abteilungen eigene Assistenzen hatten. Das waren so um die 20 Damen im Haus. Und diese wiederum hatte jede ihr eigenes Ecklein mit irgendwelchen Bürobedarfen abgestimmt auf die jeweiligen Abteilungen. Und wir sind also dann hingegangen in einem kleinen Projekt und haben gesagt, okay, zum einen Standardisierung der Büromaterialien, also damit nicht einer den Luxusschreibblock für 8 € hat und der andere kriegt nur einen für 2 €, sondern was macht Sinn, was ist für alle das Richtige und das wäre das Standardprodukt. Bei Stiften dasselbe in grün und so weiter und so fort. Das kann sich wahrscheinlich jeder lebhaft ausmalen, welche Vielfalt da im Haus zu vorhanden war. Dann haben wir an zentralen Punkten Schränke eingerichtet, wo diese Kanban-Systeme vorgehalten wurden mit den Standardmaterialien, wo die Mitarbeiter dieser großflächigen Bereiche, wir haben das dann reduziert auf 9 Spots, sich eindecken konnten mit den erforderlichen Büromaterialien. Darum gekümmert haben sich zunächst Assistenten, die klar zugeordnet waren. In einem zweiten Schritt haben wir aber im Unternehmen gesagt, okay, es ist auch Verschwendung, wenn jeder Bereich eine Assistentin hat. Es ist schwierig auch von der Arbeitsabdeckung, von der Standardisierung. Und im Sinne von Job Rotation und Job Enlargement haben wir eine Office Management Gruppe gebildet aus all diesen Assistentinnen, die heute natürlich viel übergreifender arbeiten können, die nach wie vor dieses Büro-Kanban betreuen, das inzwischen auch erweitert wurde um Druckerpatronen. Also wir kriegen jetzt die Druckerpatronen zum Point of Use angeliefert tatsächlich. Ja. Der Drucker sendet inzwischen selbst seinen Bedarf. Und das sind alles so kleinere Themen. Aber erstmal diesen Grundgedanken, was heißt denn Kanban, wie funktioniert ein Kanban, auf was muss ich achten, das zu übertragen in die indirekten Bereiche, ist eigentlich sehr einfach, aber die Idee muss erstmal da sein. Und bei anderen Dingen ist die Herausforderung natürlich etwas größer, ja, wenn ich dann in administrative Abläufe reingehe.
Danke für den Einblick auf jeden Fall. Und ich glaube, bei solchen Einführungen, egal ob jetzt in Produktionsbereichen, produktionsnahen Bereichen, administrativen Bereichen, entscheidend ist eins, das Führungsverhalten. Und das Führungsverhalten und die Art der Zusammenarbeit ist in der Lean-Philosophie von elementarer Bedeutung. Von dir stammt sogar die Aussage, die habe ich mir mal notiert und seitdem hat die sich eingebrannt bei mir. No judge, no blame. Was meinst du damit, Esther?
Die große Kunst, wenn man Lean macht, und manchmal muss ich mich da selbst ein Stück zurücknehmen, ist wirklich immer auf den Prozess zu schauen. Ich kann mich sehr lebhaft an meine erste geführte Wertstromanalyse erinnern. Die wurde von zwei amerikanischen Beratern durchgeführt und die haben dann natürlich auch sortiert die Schritte nach wertschöpfend und nicht wertschöpfend. Und dann waren, wie fast in jedem Unternehmen, nur einige wenige Schritte in der Produktion wertschöpfend. Der Rest war alles nicht wertschöpfend. Und was passiert in dem Moment? Man nimmt das persönlich. Man sieht sich als nicht wertgeschätzt an, seinen Job als nicht wertgeschätzt an. Das war eigentlich der Schlüssel, überhaupt mal zu lernen, es geht nicht um mich. Es geht nur darum, ob das, was ich tue, wertschöpfend ist oder nicht. Es geht um den Prozess. So, und ich probiere immer wieder den Leuten zu sagen, schaut nicht auf den Prozess, schaut nicht auf die Mitarbeiter, sondern auf den Prozess. Fragt nicht, wer ist schuld, sondern was funktioniert an dem Prozess nicht, dass es schiefgegangen ist.
Das tun wir alle noch viel zu wenig.
Das stimmt. Und es passiert uns immer wieder, dass die erste Frage ist, wer war das? Ja? Also bei mir war es früher immer der Hund. Als Kind war die schuld. Also von daher, man hätte vielleicht mal auf den Prozess gucken sollen.
Esther, wenn ich mal an meine letzte Reise denke, gerade in den turbulenten Zeiten der letzten Monate, muss ich ganz ehrlich sagen, verblasst so ein bisschen mein Bild. Also ich bin sehr lange nicht gereist, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben schwierige Zeiten hinter uns, insbesondere die Airline-Branche. Wie ist Ricaro denn mit der Herausforderung umgegangen?
Das war für Ricaro natürlich eine ganz schwierige Zeit und ist es noch. Das muss man ganz klar sehen. Was uns vielleicht ein bisschen geholfen hat, 2019 war bei uns ein Rekordjahr mit 25% Umsatzzuwachs. Wir wussten aber, das kann nicht jedes Jahr so gehen und hatten uns schon darauf eingerichtet, dass wir wahrscheinlich 2020 25% weniger Umsatz haben würden zum Stand 2019. Auch unter anderem getrieben von so Problemen wie mit der Boeing 737 MAX. Das haben, glaube ich, alle auf der ganzen Welt mitbekommen. Nach den Abstürzen durften die Flugzeuge nicht mehr gebaut und verkauft werden vorläufig. Da hängen natürlich dann für uns auch Aufträge dran. All das hat uns dazu bewegt, Ende 2019 uns schon mal anders aufzustellen. Und wir haben ein Programm ins Leben gerufen, das hieß Touch and Go. Touch and Go ist ein Vorgang in der Luftfahrt, wenn ein Pilot ganz kurz die Maschine auf der Landebahn aufsetzt und dann wieder durchstartet. Das war so unser Motto, wir müssen mal kurz runter, aber wir wollen auch gleich wieder durchstarten. Und im Rahmen dieses Touch and Go-Projekts haben wir wirklich fokussiert, was brauchen wir wirklich, um durchstarten zu können nach der Krise. Wo haben wir den größten Benefit? Also low effort, big benefit, also wenig Einsatz. Uns passiert auch wirklich gleich was. Was können wir getrost noch ein bisschen zurückstellen? Und natürlich das Ganze unter einem globalen Ansatz. Wir haben also einen hohen zweistelligen Millionenbetrag durch diese Aktivitäten eingespart. Wir haben andere Register natürlich auch gezogen. Wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir sind ja umsatztechnisch um 10 Jahre zurückgeworfen worden. Wir haben tatsächlich dann 60% Einbuße in 2020 gehabt. Das war sehr schwierig und dennoch hat das Unternehmen sich verpflichtet, eine Standortsicherung zu unterzeichnen bis Ende 2023. Keine betriebsbedingten Kündigungen. Natürlich gibt es Einschnitte, natürlich muss hier und da und dort verzichtet werden, ist für die Mitarbeiter schon hart. Wir sind auch nach wie vor in der Kurzarbeit. Aber ich persönlich fand es extrem mutig, weil ja keiner wusste, wie diese ganze Krise sich entwickelt, zu sagen, wir schließen betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2023 aus. Das fand ich schon ein Riesen-Commitment.
Das ist es. Das ist mutig und das ist ein Riesen-Commitment. Ganz ehrlich, also Beide Daumen hoch für euch. Esther, anschnallen, durchstarten, abheben. Hast du eben gesagt, wie geht's denn weiter? Die Reise kennt kein Ende, das merke ich bei euch. Ihr geht konsequent voran. Was wirst du, was wird Ricardo denn als nächstes tun? Welche großen Ziele hast du persönlich vor allem noch mit der Lean Enterprise Ricardo?
Also ich habe jetzt erstmal, ich habe lange drauf rumgekaut nach der 50%igen Durchlaufzeitverkürzung. Was wäre denn jetzt, das war dann letztes Jahr in der Krise, was wäre denn jetzt das nächste große Ziel? Und natürlich auch etwas durch die Krise getrieben, habe ich der Geschäftsleitung vorgeschlagen, lass uns doch einfach mal die Effizienz um 30% steigern bis 2025. Und das haben wir als Ziel tatsächlich ausgegeben. Die Latte liegt hoch, aber ich glaube, wir haben gute Chancen, dahin zu kommen. Ich möchte, was das Lean Office angeht, ich habe zurzeit 7 Mitarbeiter. Mein Ziel ist es, die Verantwortung immer mehr in die Bereiche an die Führungskräfte zu übergeben. Die Führungskräfte sind diejenigen, die im Fahrersitz sitzen sollen. Die Lead-Mitarbeiter sind bestenfalls, ich sage immer, die Fahrlehrer. Ich wünsche mir, dass meine Fahrer, meine Fahrschüler so gut werden, dass ich quasi nicht mehr eingreifen muss, nur noch ein bisschen aufpassen. Das Fernziel wäre demnach, dass das Lean Office sich wirklich auf die Koordination weltweit und auf die Standards und Trainings reduzieren kann. Also quasi den Rahmen vorgibt, aber die Umsetzung des Doing tatsächlich dann in den Bereichen passiert. Das wäre nicht nur schulbuchmäßig, es wäre auch mein Wunsch. Denn dann hält das auch. Ja. So ist es immer noch. Wir sind so ein bisschen mittendrin. Ich habe Bereiche, da funktioniert es schon ganz hervorragend. Aber an vielen Stellen sind wir immer noch der Treiber.
Auf dass dir der Wunsch erfüllt wird, Esther. Ich gönne es dir. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen für diese Woche. Wir haben gehört an 3 Juwelen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Kein Lean Enterprise ohne Betrachtung der End-to-End-Prozesse. Zweitens, die Grundpfeiler des Lean-Gedankens, die Lean-Prinzipien, die Verschwendungsarten, bleiben für den Transfer in Administrative unumrüttelbar. Das Anfangen ist entscheidend für den Erfolg, also habt keine Scheu, fangt an. Und das Dritte, die Kunst einer Lean-Reise ist es, immer auf den Prozess zu schauen. Kein Fingerpointing bei Fehlern, sondern das Fragen nach dem Warum. Herzlichen Dank, Esther. Du warst für mich eine absolut sympathische, offene und mutige Gesprächspartnerin. Ich schätze deine ehrliche Art zu lenken und zu gestalten und ich wünsche dir weiterhin viel Mut und Entschlossenheit auf deiner Lean-Reise, die du noch angehen wirst und vor dir hast.
Vielen Dank.
Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft uns gern kontaktieren unter contact@staufen.ag, wenn ihr wissen wollt, wie eure Meilensteine zum Lean Leader zum Beispiel erfolgreich aussehen können. Oder ihr sogar nochmal vor Ort einen Einblick in das Lean Enterprise Ricardo werfen möchtet, denn dem steht Ricardo immer ganz offen entgegen und möchte euch das ermöglichen. Ich wünsche euch allen weiterhin Tatkraft für eure Lean-Transformation, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Janice Köser.